Offenbarung, Kapitel 22, wir kommen jetzt langsam immer mehr zum Schluss. Wir haben ja gesehen, wie Gott jetzt am Schluss, bevor er die Offenbarung schließt, immer mehr diese Grundsätze nochmals zusammenfasst. Und die Stelle, wo wir jetzt dazukommen, praktisch der, ich habe zwar 14 und 15 draus, aber wir möchten heute nur 14 ansehen. 15 gehört zwar dazu, aber da machen wir einen extra Orbit, so Gott will. Ich wollte es zuerst zusammenfassen, aber es ist so gravierend, dass man es getrennt gucken muss. Und zwar, ich möchte nochmal betonen, er sagt ja am Schluss in diesen einleitenden oder abschließenden Ermahnungen, praktisch, und jetzt ist jetzt wichtig, ab Vers 11, Kontext, also Zusammenhang, sagt er praktisch, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und es wird hier ganz klar geistlich erklärt, das Handeln. Das heißt, man sieht weiterhin, der Gerechte ist anders wie der Ungerechte. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der nicht dient. Da haben wir ja gesehen, da geht es um den Lohn. Er sagt, diese Werke werden belohnt werden. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und dann kommt Vers 14. Das ist jetzt ein Vers, je nachdem, was man für die Bibel benutzt, ist hier ein Unterschied. Da gibt es zwei Lesarten. Die Lesart vom Textus Receptus passt genau zum Kontext. Sie sagt nämlich jetzt wieder, basierend auf dieser Abhandlung über die Werke, sagt sie, glückselig sind die, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Es gibt andere Lesart, die ist eher... Die sagt, wer seine Kleider gewaschen hat. Beides stimmt. Und zwar, mir ist die Stelle insofern wichtig. Und zwar, man muss einfach sehen, die gesamte Zusammenhänge der Heiligen Schrift hat in der Regel, fast in jeder Thematik, zwei Seiten. Und die Bibel stellt es auch immer so dar. Sie stellt immer zwei Seiten dar. Und der Großteil der christlichen Trennung, die geschehen ist im Rahmen der Christenheit, ist geschehen, weil eine Gruppe sich auf die eine Wahrheit gestürzt hat, die andere Gruppe auf die andere Wahrheit. Und dann haben wir daraus Extremlehrer oder aber bestimmte, wie soll ich sagen, Lager gebildet. Die Bibel hat in der Regel bei allen diesen Dingen zwei Seiten. Alle diese Fragen haben zwei Seiten und ich möchte die jetzt auch heute Abend aufzeigen, und zwar ist mir ganz wichtig. Wenn er am Schluss sagt, praktisch, Anrecht am Baum des Lebens und um in diese Stadt einzugehen, nur Jerusalem. Er sagt, glückselig sind die, die nämlich seine Gebote tun. Damit haben sie nämlich auch Anrecht an den Baum des Lebens. Jetzt können wir natürlich sagen, die Stelle kann nicht stimmen, das ist Werksgerechtigkeit. Stimmt aber nicht. Und aus dem Grund möchte ich jetzt einmal heute Abend genau an dem Punkt diese zwei Seiten aufzeigen, die die Heilige Schrift zeigt. Und wir haben nämlich zwei Extreme. Und das sind zwei Seiten einer Sache. Und an dieser Sache hat sich in der Christenheit auch eine Lagerbildung vollzogen. Da gibt es zwei Lager. Die eine betont so stark die Werke und die Gebote und den Gehorsam. Da gibt es vor allem eine Gruppe, die, sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum auch Schweiz sehr stark tätig ist, dass sie sagt, wenn du eine bewusste Sünde hast, wenn die Entrückung geschieht, bist du nicht dabei. Diese Lehre ist natürlich barer Unsinn, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es gibt eine andere Seite, die ist genauso gefährlich. Die betont und sagt, wenn du einmal gewaschen bist im Blut des Lammes, dann kannst du machen, was du willst, dann ist letztendlich alles geschehen, dann ist alles in Ordnung und dann ist alles okay. Beides stimmt nicht. Sondern die Bibel hat hier ein Wechselspiel. Sie zeigt zwei Seiten auf und das ist für mich auch interessant. Wenn er am Schluss praktisch in der Offenbarung nochmals aufzeigt, und der Johannes ist hier unter Inspiration, zeigt der Wille Gottes. Er zeigt hier, es geht darum, dass der Heilige heilig ist und der Unreine unrein. Und dass der Heilige heilig handelt und der Unreine unrein handelt. Und sagt, dieses Handeln, das ist das wesensmäßige Element seines Seins, seines Zustands, nämlich des Gewaschenseins im Blut des Lammes. Und auch beim jüngsten Gericht, auch bei dem Buch des Lebens, bei allen diesen Dingen, werden Zustände gemessen, die am Schluss sind. Und Gott wird auch dem Verlorenen nicht nur sagen, du bist verloren, weil du nicht im Buch des Lebens stehst, sondern er wird ihm beweisen, aufgrund seiner Werke, dass er zu Recht verloren gegangen ist. Das muss man einfach sehen. Und um das auch richtig zu verstehen, wenn man hier nicht in der Werksgerechtigkeit wieder reinkommt, dass man gleichzeitig aber auch nicht in diese Gesetzlosigkeit reinfällt, weil das Hauptproblem der Bibel ist ja für die Endzeit Gesetzlosigkeit. Um es zu verstehen, was jetzt Gott eigentlich will, möchten wir das näher untersuchen. Also sagt nochmal ganz klar, glückselig. Glückselig heißt ja, wenn man es ins Normaldeutsch übersetzt, einfach glücklich zu preisen ist. Glückselig sind die, seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Dann kommt der nächste Punkt, den man so gut wie das nächste Mal behandelt, sagt, aber draußen sind, jetzt wird es wieder interessant, draußen sind lauter Leute, die wesensmäßig bestimmte Sünde begehen. Und das ist auch die Falle, wo man den Leuten einredet, die Hauptsache, du hast schon mal eine Bekehrung erlebt, was du tust letztendlich ist zweitrangig, wenn einmal die Wiedergeburt geschehen ist, dann ist alles in Ordnung. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, bei wesensmäßiger Tut von bestimmten Sünden ist das der geistliche Tod, das Verlorene, worum man gar nicht redet. Ob es dann mangelnde Wiedergeburt war oder Abfall, das sei dahingestellt, das mag im Einzelfall anders sein, aber hier geht die Bibel drauf hin und sagt, es geht darum, entweder oder, jemand, der wirklich wiedergeboren ist, beweist seine Echtheit durch das, was hier geschrieben steht. Und um das aufzuzeigen, möchte man einfach das näher studieren. Er sagt hier, glückselig sind, die seine Gebote tun. Ich habe jetzt nochmal die Wörter untersucht. Das ist eigentlich so, das Wort tun, poieo, das ist eigentlich ein Allerweltswort. Ich habe drum letztendlich, habe ich auch das nicht aufgelistet. Das sind im Neuen Testament insgesamt 518 Verse, wo es vorkommt. Also massiv. Und was auch interessant ist, allein die Evangelien kommt es 300 Mal vor. Ich ziehe das geschwind vor, weil das weniger problematisch ist. Ich habe auch bloß aktive mal gezeigt. Dort heißt es einfach etwas Konkretes machen, schaffen, hervorbringen, erzeugen, verfertigen, fertig oder zurechtmachen, zustande bringen, bereiten, herstellen, produzieren, bauen, errichten, bilden, verarbeiten, erwerben, gewinnen. Das ist die erste Bedeutung. Zweite. Tun, vollführen, ausführen, vollbringen, ausrichten, verrichten, vornehmen, verüben, erfüllen, leisten, veranstalten, begehen. Ich kann hier schon aufhören. Und zwar, man sieht ganz klar, was das Wort bedeutet. Das Wort redet davon, dass etwas konkret geschieht. Also nicht bloß, wie man sagt, ja, man tut es. Sondern das Wort hat hier im Griechischen die Bedeutung, dass etwas ganz Konkretes geschaffen, erzeugt wird, zustande kommt. Das heißt, dass man wirklich etwas tut, nicht schanderhalber, nicht theoretisch, nicht heuchlerisch, nicht halbherzig, sondern es passiert wirklich. Das ist hier gemeint. Das Tun, das ist also ein Tun aus tiefstem Herzen. Man tut es wirklich. Und das Wort, die Gebote, dieses Entolä, das ist ein Wort, das heißt Auftrag, Vorschrift, Befehl, Geheiß, Gebot und wird auch fürs mosaische Gesetz gebraucht. Ich sage ausdrücklich auch. Das heißt, es geht hier darum, praktisch nicht nur, dass man sagt, Gebote sind irgendwas, die sind nett, dass sie da sind, man könnte sie halten, sondern die Bibel sagt, das ist praktisch ein Wort, das hat den Charakter des Befehls. Das heißt, der lebendige Gott befiehlt etwas und sagt, das ist sein Wille und dann letztendlich gehen die Gläubigen hin und tun das wirklich. Das ist der Sinn für der Stelle. Sie tun es wirklich. Und sagt, und jetzt kommt der Schluss. Damit beweisen sie praktisch, dass sie wirklich Anrecht am Baum des Lebens haben, dass sie wirklich gewaschen sind im Blut des Lammes, dass sie wirklich wiedergeboren sind, dass sie wirklich echt sind, dass sie wirklich Nachfolger sind, dass sie wirklich dem Lamme folgen, wohin es geht. Das ist auch der Unterschied zu Vers 11, wo nämlich die Heiligen wirklich heilig sind, wo die Gerechten wirklich gerecht sind, wo die Unreinen und die Ungeretteten wirklich anders sind. Der Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der nicht dient. Wenn man das jetzt in der Tiefe uns näher ansieht, dann möchte ich zuerst betonen, dass es in der Bibel, sagen wir, fließende Linien gibt, die ineinander gehen. Und zwar, das beginnt Matthäus 5, Vers 18 mit dem mosaischen Gesetz. Also es ist jetzt eins dieser Gebote. Hier sagt Schrift, denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis das alles geschehen ist. Und er sagt ja dann ganz klar, wer das auflöst, praktisch, das ist schlecht, sondern er ist gekommen, um zu erfüllen, nämlich der Herr Jesus. Und hier müssen wir ganz nüchtern sein, die Bibel sagt hier praktisch, das mosaische Gesetz ist ein Gebot, das ist ein Gebot Gottes, ist ein Befehl Gottes, und es ist nicht so, dass man jetzt einfach sagt, das Gesetz gilt nicht, sondern das Gesetz gilt uneingeschränkt. Und Gott will, dass wir es tun. Das heißt, Gott will, dass wir das Gesetz tun. Aber wir können es nicht tun. Das ist jetzt der Unterschied. Aber wegen dem gilt das Gesetz trotzdem. Wir wissen ja aus 1. Timotheus 1, Vers 8 und 9, dass das Gesetz für die Gottlose ist. Ich muss dem Gottlosen sagen, Gott will, dass du das tust. Und wenn du das nicht tust, dann kriegst du Probleme. Das ist völlig normal. Gott will, dass man das Gesetz tut. Wenn ein Gottloser dann merkt, dass er es nicht tun kann, dann merkt er wohl so langsam, dass er verloren ist. Wenn man Matthäus 19, 17 guckt, dann trifft man auf eine andere Kategorie von Geboten. Jetzt möchte ich einfach betonen, wir müssen immer im Einzelfall vom Kontext her untersuchen, was für ein Gebot ist denn gemeint. Wir werden nachher gleich darauf stoßen, welche Gebote hier gemeint sind in der Offenbarung. Matthäus 5, Vers 18 war das Gesetz. Matthäus 19, Vers 17 ist praktisch eine andere Kategorie und trotzdem wesensmäßig gleiche. Er sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagt zu mir, welche? Jetzt kommt was Hochinteressantes. Jetzt geht der Herr Jesus praktisch hin und nimmt aus dem ganzen Block des mosaischen Gesetzes, nimmt er Einzelgebote raus. Macht hier wie ein Paket und sagt, tu das. Für einen Jude, der zu der Zeit vom Gesetz her fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Jesus sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und der Mann sagt, eiskalt, ich habe das alles gehalten. Muss ich mir vorstellen. So, alles gehalten. Aber das Erste hat er nicht gehalten vom Gesetz. Das sieht man dann nachher, wie er reagiert. Weil der Herr zeigt ihm ganz klar, dass er das Geld mehr liebt wie Gott. Aber hier sieht man jetzt etwas. Es gibt Gebote, die sind von Gott her grundsätzlich. Und das sind Gebote, die letztendlich durch die ganze Bibel wie ein roter Faden durchgeht. Es gibt Gebote, die erscheinen massiv im mosaischen Gesetz und verschwinden spurlos. Es gibt massive Gebote, die greift Herr Jesus in die Evangelien wieder auf, interpretiert sie, legt sie aus, erklärt sie und die Apostel greifen sie dann wieder auf und es ist eine allgemein verbindliche Lehre für die gesamte Gemeinde. Zum Beispiel das eine, das hier kommt, Ehre Vater und Mutter, das wird hinterher in der Lehre der Apostel wieder aufgegriffen. Das ist uneingeschränkt gültig, obwohl es aus dem mosaischen Gesetz kommt. Dem gilt aber trotzdem das gesamte mosaische Gesetz für uns Gläubige nicht mehr. Also bei den Geboten muss man einfach ein bisschen aufpassen. Also hier haben wir jetzt zwei Kategorien. Wenn man es einfach weiter guckt, Epheser 2, Vers 13 bis 17. Jetzt kommen wir der Sache langsam näher, was die Bibel hier eigentlich meint. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Und jetzt kommt wieder eine der wichtigsten Lehren der gesamten Bibel. Er sagt, die Feindschaft bestand, jetzt müssen wir einfach ganz nüchtern die Bibel sprechen lassen, die Feindschaft bestand darin, dass das Gesetz, das mosaische Gesetz, diese Gebote und diese Satzungen hatte. Und diese Satzungen haben mich verdammt und haben zu dieser Feindschaft geführt. Aber jetzt sagt er hier hinter was Hochinteressantes. Er sagt, als der Herr Jesus starb in Vers 16 am Kreuz, hat er die Feindschaft getötet. Und das ist das, was Römer 7, Vers 4 sagt. Du bist tot fürs Gesetz. Das heißt, in dem Moment, wie er stirbt, ist das mosaische Gesetz für eine bestimmte Gruppe von Menschen erfüllt. Und die Gebote gelten nur noch in der Art und Weise, wie sie ins Neue Testament von den Aposteln übernommen wurden, in die Apostellehre. Oder wie sie der Herr Jesus genommen hat und für die Gemeinde nochmals ausdrücklich bestätigt hat. Aber der Rest vom mosaischen Gesetz ist erledigt. Für uns Gläubige. Und zwar, wir sind fürs Gesetz gestorben, wir sind tot. Das heißt, das Gesetz hat uns nichts mehr zu sagen. Aber jetzt kommt das Interessante. Und das ist wieder das sowohl als auch. Es gibt Lehrer, die sagen, das Gesetz hat uns gar nichts mehr zu sagen. Und die anderen gehen hin und sagen, das Gesetz gilt uneingeschränkt. Beides ist falsch. Es gilt sowohl als auch. Das Gesetz gilt nicht für die Gläubigen. In 1. Timotheus 1, Vers 8 und 9 steht, letztendlich, es gibt für einen Gerechten kein Gesetz. Der Gläubige ist frei vom Gesetz, weil er tot ist fürs Gesetz. Christus ist das Ende des Gesetzes, für jeden, der glaubt. Aber für den, der nicht glaubt, für den, der nicht gläubig ist, für den, der nicht mit Christus gekreuzigt ist, für den, der die Erlösung nicht erlebt hat, für den gilt laut 1. Timotheus 1, das mosaische Gesetz uneingeschränkt. Ich kann also guten Gewissens jemand hingehen, der in Ehebruch lebt, kein dritter Mose aufschlagen und sagen, guck mal her, laut dem Gesetz Gottes bist du ein Kandidat des Todes. Du musst mit rechnen, dass dich Gott tötet. Mit dem musst du rechnen. Können wir machen. Absolut legitim. Und da kann niemand sagen, das gilt nicht. Es gilt uneingeschränkt für den Sünder. Aber in dem Moment, wie sich jemand bekehrt, ist das gesamte mosaische Gesetz erledigt für ihn. Und das ist das, was hier beschrieben wird. Er hat die Feindschaft für den Gläubiger getötet. Es ist vorbei. Für uns Gläubige ist es vorbei. Er hat sie getötet. Wir sind mit Christus begraben. Wir sind mit Christus gestorben. Wir sind mit ihm auferstanden. Und in der Sekunde ist aus. Hat das Gesetz uns nichts mehr zu sagen. Also hier sieht man, ein Teil dieser Gebote ist absolut von Gott her praktisch aufgehoben, und zwar nicht im Sinne von, dass es nicht mehr gültig ist, bei Gott gilt immer alles, sondern es geht darum, es wurde praktisch vom Herr Jesus für die Gläubigen erfüllt. Und sobald jemand gläubig wird, ist das Gesetz für ihn erfüllt, dann ist er erledigt von der Sache, er hat nichts mehr mit zu tun. Wenn er sich aber nicht bekehrt, dann gilt es für ihn, und er wird aufgrund von diesem mosaischen Gesetz im jüngsten Gericht praktisch zum geistlichen, ewigen Tod verdammt werden. Das heißt, das Urteil kommt vom mosaischen Gesetz, überhaupt keine Frage. Römer 3, 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Das Urteil vom Gesetz. Alle sind verloren. Die Bibel sagt ja, durchs Gesetz kommt voll Erkenntnis der Sünde. Sodass sie gerechtfertigt werden, ohne Verdienst, durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, und so weiter. Das sagt jetzt nochmal ganz klar, und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Bibel sagt, die Erlösung, die geschah durch Jesu Blut ohne Werke. Da hat diese ganze, ich sage es mal hart, mosaische Anforderung hat keinerlei Rolle gespielt. Keinerlei Rolle. Sondern wenn ein Mensch erschrickt ob seiner Sündhaftigkeit, wenn das mosaische Gesetz sein Werk tut, dass er bis aufs Blut erschrickt, wie verloren er ist, dass Gott ihn verdammen wird, und er kommt zum Herr Jesus und nimmt die Erlösung an, nimmt ihn als Erlöser auf, nimmt letztendlich sein Blut in Anspruch, dann passiert etwas. Dann wird er gerettet, ohne Werke, ohne Verdienste, ohne dass er was dazu tut. Das ist ein freies Gnadegeschenk, das Gott ihm gibt, umsonst. Das Wort, das hier steht, heißt wirklich umsonst. Das heißt, ohne Kosten, ohne irgendwas, ohne einen Preis, bedingungslos wird er ihn dann retten. Und da hat wiederum die Gebote und die Werke keinerlei Einfluss drauf. Das ist jetzt wichtig für unsere Bibelstelle. Wir müssen einfach sehen, es gibt auch in Matthäus 25, hier in der Offenbarung, gibt es immer wieder aus dem Kontext raus, Darstellungen, wo die Bibel das Ergebnis zeigt. Sie sagt praktisch, wer gerecht ist, handelt gerecht. Und dann kann sie an anderer Stelle sagen, wer die Gerechtigkeit tut, kommt in den Himmel. Aber nicht, weil er die Gerechtigkeit tut, sondern weil er sich bekehrt hat, weil er gerettet ist, weil er Folge, automatische Folge dieses Gerettetseins ist, dass er hier Gott wirklich dient. Wisst ihr, jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich so böse werde, und da wirklich böse. Und zwar, ich glaube, es ist auch richtig, dass man dann wirklich böse wird. Und zwar böse im Sinne von, ich sage es mal so, man sagt ja ein heiliger Zorn, es gibt auch einen heiligen Zorn. Dass evangelikale Verlage zum Beispiel eiskalt reinschreiben, dass bestimmte Sünde bei Gläubigen möglich ist. Damit mache ich der Gesetzlosigkeit Tür und Tor auf. Ich muss gerade das Gegenteil schreiben. Ich muss schreiben, der wahrhaft Wiedergeborene begeht solche Sünde nicht. Das muss ich predigen. Ich muss sagen, der wahrhaft Wiedergeborene lügt nicht, stiehlt nicht, lebt nicht in Ehebruch, lebt nicht in Unreinigkeit, hat letztendlich keine Heuchelei an sich. Der wahre Gläubige hat bestimmte Merkmale. Wenn er die nicht hat, dann ist es eine Katastrophe. Wenn das wirklich bei ihm passiert, das ist nicht der Normalfall, sondern das ist eine Katastrophe. Da muss er dringend Buße tun. Aber der Normalgläubige hat das nicht. Wir dürfen etwas nicht vergessen. Die Bibel sagt ganz klar, die Endzeit ist die Zeit der Unechtheit. Das heißt, da passiert das Unechte. Da hat es immer mehr Menschen, die sagen, sie sind gläubig und sind es gar nicht. An dem sieht man, ob jemand gläubig ist. Ich denke, das ist ganz wichtig. Römer 7, Vers 4. Ich bin tot fürs Gesetz, aber ein wahrer Gläubiger lebt in bestimmte Sünde nicht. Das ist einfach Tatsache. Das sehen wir. Und das ist gemeint mit unserer Bibelstelle von vorher. Nochmal Römer 10, 4. Christus, das Ende des Gesetzes. Und 1. Timotheus 1 möchte ich nochmals lesen, dass uns klar ist. Wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtige, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Das heißt, ein Gläubiger hat kein Gesetz im Sinne des mosaischen Gesetzes. Hat er nicht. Aber, jetzt kommt's, sondern, wem gilt's Gesetz? Gesetzlosen und Rebellischen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solche, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräuber, Lügnern, Meinnädigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Das heißt, am Tun sieht man, ob jemand gerecht ist. Und die, die beweisen durch ihre Werke, durch ihre Tun, dass sie gar nicht gerecht sind, dass sie gar keine Gotteskinder sind, letztendlich, für die gilt dann auch das mosaische Gesetz. Und die werden dann verdammt werden aufgrund ihres Zustandes, dass sie nämlich tatsächlich wirklich durch ihre Werke beweisen, dass sie nicht gläubig sind. Aber die Werke, das ist immer bloß, auch wenn man die Gebote gehorcht oder nicht gehorcht, das ist immer bloß, ich sage mal, der Ausfluss, das Ende, der Beweis, die Spur, die jemand legt. Nochmals, ein Gläubiger braucht das mosaische Gesetz nicht zu halten, er ist frei, aber er wird die Gebote, die Gott gibt für die Gläubigen, er wird in diesem Leben, weil nämlich das Gesetz in sein Herz geschrieben ist, das heißt, der Heilige Geist hat hier bestimmte Dinge geschrieben, ins Herz, er wird bestimmte Dinge nicht tun. Ist automatisch. Und ich treffe immer mehr in der Gemeinde Jesu, in der Endzeit, treffe ich auf Leute, die tun wesenmäßig gerade das Gegenteil. Da ich manchmal sage, es kann nicht sein, dass der gläubig ist. Ist da ausgeschlossen, dass ein Gläubiger das lächelnden Blickes tun kann, jahrelang. Es geht nicht. Wenn das jemand tut, ist er nicht bekehrt. Da stehe ich dazu uneingeschränkt. Die Bibel sagt ganz klar, wer wiedergeboren ist, lebt nicht in Sünde. Das steht im Präsens, in der Gegenwartsform. Wer wirklich wiedergeboren ist, kann nicht dauernd in der Sünde leben. Das geht nicht. Das ist ausgeschlossen. Das ist ein Beweis, dass er nicht wiedergeboren ist. Und die Werke, die hier gemeint sind in unserem Text, in Offenbarung 22, das ist letztendlich wiederum der Ausfluss, der Beweis, das sagt er ganz klar. Wer hier die Gebote Gottes hält, wer in dieser Schiene lebt, er hat praktisch das als Beweis, das ist sein letzter Beweis, dass er wiedergeboren ist, dass er gewaschen ist im Blut des Lammes und er wird auch durch das eingehen in letztendlich die Stadt. Das ist überhaupt keine Frage. Hebräer 7, Vers 18. Damit erfolgt nämlich eine Aufhebung des vorher gültigen Gebotes wegen seiner Kraftlosigkeit und Nutzlosigkeit. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht, zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Das heißt, nochmals eine klare Aussage, das mosaische Gesetz ist für den Gläubiger aufgehoben, weil es nutzlos ist, bringt überhaupt nichts. Wenn ein Gläubiger anfängt, das mosaische Gesetz zu halten, dann macht er alles kaputt, wenn er es nicht versteht. Und es bewirkt auch nichts, hat keine Wirkung. Nochmals Galater 3, 24, das mosaische Gesetz war der Lehrmeister auf Christus, der Erzieher, der Pädagoge, das mich zum Jesus hintreibt. Und jetzt kommen wir wesensmäßig, was ist denn das Hauptgebot Jesu Christi? Was ist denn das Hauptgebot, das hier auch gemeint ist? Letztendlich, ich muss ausdrücklich sagen, nicht im Level des Alten Testamentes, sondern praktisch im Niveau des Neuen Testamentes. Was ist jetzt gemeint mit Geboten? Nicht mehr das mosaische Gesetz. Und wenn jemand die Gebote halten soll, ja, was soll er dann tun? Es muss klar sein, es ist nicht das mosaische Gesetz. So ist was ganz anderes. Und jetzt geht der Herr Jesus hin in Johannes 6, Vers 29 und erläutert es langsam, deutlich, so dass man es wirklich versteht. Er sagt, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Er sagt hier, das Werk Gottes, was Gott wirklich immer Gläubige wirkt, ist Glaube. Das ist biblischer Glaube an das vergossene Blut, an das vollkommene Opfer und das hat Wirkungen. Das nächste, 1. Johannes 3, Vers 23. Und das ist sein Gebot, jetzt kommt das Gebot. Das ist jetzt das Gebot, was auch in der Offenbarung gemeint ist. Was ist der Befehl Gottes? Was ist wirklich der Befehl des lebendigen Gottes für die Menschen, für die Gläubigen vor allem? Das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Er sagt ganz klar, das Hauptgebot, letztendlich die Zusammenfassung, ist letztendlich, dass man wirklich an den Herr Jesus glaubt, also Wiedergeburt erlebt hat. Und dann gibt es ein großes Gebot, das Gott der Gemeinde gegeben hat, das ist die Liebe. Und die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz. Und damit ist normal der Normalzustand der Gläubigen. Und wenn ein Gläubiger das nicht hat, dann ist er krank. Das muss man einfach so deutlich sagen. Aber ein wahrer Wiedergeborener, wenn er normal ist, dann ist das Hauptmetier, wo er sich drin bewegt, nichts mosaische Gesetz, sondern der Glaube, der biblische Glaube, von dem Jesus der Anfänger und der Vollender ist. Die Bibel redet auch davon im Korintherbrief, dass sie sagt, die wir den Geist des Glaubens haben. Wir haben den Geist des Glaubens. Der Heilige Geist gießt die Liebe Gottes in unser Herz aus. Und da sagt der wahre Gläubige, für den gibt es ein Gebot, Glaube plus zusätzlich der Ausfluss dieses Glaubens, wenn nämlich der Heilige Geist dann kommt, als Beweis praktisch wieder, sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Er wird dann letztendlich mit den Gläubigen in Frieden leben. Wisst ihr, ich bin auch immer ganz misstrauisch, wenn ich kenne Leute, die haben, sie haben es in 30 Jahren nicht geschafft, sich irgendwo in Gemeinde zu halten. Die geht immer wieder, die geht weg, die können nirgends bleiben, die sind unruhige Seelen, die sind nicht gemeinschaftsfähig. Wisst ihr, früher haben wir aufgeregt, heute sage ich, lass sie ziehen. Wer weiß, ob sie gläubig sind. Vielleicht habe ich hier so einen Fall, wo einfach nichts da ist. Manchmal muss ich die Leute auch ziehen lassen. Titus 1, Vers 14. Er sagt hier, und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Das heißt, er sagt hier, die Gefahr für die Gläubigen, dass wieder eine Störung geschieht, ist, indem er anstelle auf das Gebot Gottes zu achten, nämlich von ganzem Herzen zu glauben und in dieser Liebe Jesu Christi zu leben, dass man wieder zu Menschengebote geht. Und dann passiert etwas. Wisst ihr, bei mir war, wenn zu mir die Leute kommen, das ist hochinteressant, oder sagen wir, das war so, ich hatte vor einer Zeit ein Gespräch mit jemandem, der vom Adventismus letztendlich beeinflusst war. Jetzt sei es mal hart. Die Leute kommen dann und setzen dich unter Druck bis aufs Blut. Und sagen, und wenn der Sabbat ist das Zeichen für die Endzeit. Und der Sabbat ist das Mahlzeichen des Tieres. Und wer den nicht hält, geht praktisch verloren. Wisst ihr, was das für ein Beweis ist, wenn mir das jemand sagt? Wenn der das wirklich glaubt, wisst ihr, was mit dem ist? Wer dann verloren geht. Laut Galater 5. Nicht ich, sondern er. Das Problem ist ja ganz einfach. Sobald ich mich darauf verlasse, dass ich aufgrund von meinem Werk in den Himmel komme, bin ich verloren. Ich komme nur in den Himmel aufgrund vom vergossenen Blut Jesu Christi. Ich komme nur in den Himmel, weil der Herr Jesus sein Blut für mich vergossen hat. Und ob ich das Sabbat halte oder nicht halte, hat keinerlei Bedeutung für meine Errettung. Aber wenn ich wirklich wiedergeboren bin und ein Gotteskind bin, dann werde ich nicht in Sünde leben. Das kann ich nicht, weil der Heilige Geist in mir wohnt. Und das sind die Werke, die ich dann tun werde. Man wird sehen, der lebt nicht in Sünde. Der lebt nicht in offener Sünde. Das ist ein Unterschied, ein Niveauunterschied. Und das ist das, was jetzt die Offenbarung am Schluss sagt. Sie sagt, hier ist ein Niveau, das sauber ist. Und das sieht man, durch das geht sie auch in die Himmel. Sie sind wirklich wiedergeboren. Aber sobald die Leute kommen und ihre Lieblingsspiele bringen, ihre Gebote und versuchen, die Gläubigen verrückt zu machen, spielen sie mit dem ewigen Leben. Ich kann mich nicht auf das verlassen. Im Galater sagt der Herr Jesus, wehe denen, durch den Paulus, wehe denen, die sich auf das Gesetz berufen und darauf verlassen, dass sie durchs Gesetz, durch solche Dinge, und Sabbat ist im tiefsten Sinne des Wortes Gesetz, gerettet werden. Sie werden verloren gehen. Sie werden absolut verloren gehen. Das muss man einfach sehen. Hier muss man sensibel sein. Wenn zu mir Leute kommen und von mir was fordert, dann müsst ihr sie fragen, ich mache das auch im Zweifel, dass man sagt, sag mal, muss ich das tun? Kann ich nur in den Himmel kommen, wenn ich das tue? Wenn er ja sagt, dann ist für mich das Gespräch im Prinzip erledigt, sage ich, aus. Man muss es einfach begreifen, ich komme nur durch Jesu Blut in den Himmel. Ich komme nur in den Himmel durch die Erlösung als freies Gnadegeschenk. Ich bin dann wieder geboren. Aber ich bringe dann automatisch bestimmte Werke. Ich halte automatisch bestimmte Gebote. Ein Normalgläubiger tut es. Man sieht es, wie die Bibel darstellt. Und wenn jemand nachhaltig das alles nicht tut, die ganze Zeit, ist er nicht bekehrt. Geht er verloren. Müssen wir einfach sehen. Es kommt immer mehr, dass man solche Nebelpunkte betont. Sondern er sagt hier, das sind Menschengebote, ist gefährlich sogar. Muss man aufpassen. Und Paulus fasst das im 1. Timotheus 1, Vers 5 nochmal zusammen. Und sagt praktisch, was ist eigentlich der Endzweck? Alles, was Gott will. Er sagt, das Endziel des Gebotes, also dieses Gebotes von Glaube und dieses Gebotes wirklich in der Liebe zu leben, ist Liebe aus reinem Herzen, also Herz, das gewaschen ist durch Jesu Blut, wo die Liebe Gottes ausgegossen ist, und gutem Gewissen, ich habe keine Verklärung, weil ich in keiner bewussten Sünde lebe, und ungeheucheltem Glauben. Das ist die Zusammenfassung. Das ist mit der wichtigste Vers für das alles. Der Endzweck jedes Gebotes, der Endzweck, also das Ziel, was Gott mit jedem Gebot wollte, war, dass ich letztendlich ein Herz habe, das gereinigt ist durch Jesu Blut, ein gutes Gewissen, dass die Liebe Gottes, die ausgegossen ist, wirksam ist und dass ich glaube, ohne Heuchelei, dass ich ehrlich vor Gott bin. Das will Gott. Und das ist das, was die Offenbarung meint. Wo das da ist, wird mir der Eingang bei weitem gewährt werden in die Ewigkeit, weil nicht die Tür wagen weit offen, letztendlich um zu Gott zu kommen. Wo das aber nicht da ist, da wird es gefährlich. Weil dort ist die Gefahr, dass Unechtes da ist. Hebräer 10, 10. Es ist das vollkommene Opfer, auf dem Gott alles aufgebaut hat. Und das ich im Glaube erfasst habe. Und damit ist es geschehen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt. Durch die Opferung. Das steht eigentlich wörtlich Darbringung. Durch die Opferung des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal. Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das heißt, es passiert alles aufgrund des Opfers. Aber nachdem es durch das Opfer geschehen ist, hat es bestimmte Wirkungen. Das möchte ich nochmal betonen. Das andere ist Gnostizismus, wo man letztendlich bloß theoretisch was glaubt. Jakobus 2, 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Das dreht der Jakobus rum. Er macht es praktisch vom Beweis her, von dem, was rauskommt. Er sagt hier ganz klar, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot, nämlich sein Glaube. Vers 22. Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und dann im Schluss 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Und jetzt sagt er was ganz klar. Er sagt jetzt nicht, tue Werke, auf dass du bei Gott angenehm bist und durch die Werke ist Gott dann mit dir zufrieden. Er sagt was ganz anderes. Er sagt, glaube von Herzen an den Herr Jesus, dass der Heilige Geist in deinem Herzen wirkt, dass der Endzweck des Gebotes passieren kann, dass du ein gutes Gewissen hast, ein ungeheuchelter Glaube, dass die Liebe Gottes in deinem Herzen wirkt. Da wirst du automatisch das Richtige tun. Er sagt hier jetzt ganz klar, aber wahrer Glaube, dieser Glaube bringt Werke, der bringt Reaktionen, der bringt was hervor. Wenn er das nicht hervorbringt, dann ist er nicht echt. Und an dieser Nicht-Echtheit wird man am Schluss sehen, das ist auch das Geheimnis von Matthäus 25, von dieser Darstellung, von dem Gericht, da sieht man dann aufgrund der Werke, dass nicht echt ist. Man sieht, weil er die Gebote nicht gehalten hat, ist nicht echt. Er hat nicht Gott wirklich gehorcht. Aber das ist nichts, wo man sich jetzt krampfhaft zusammenreißen muss. Das heißt auch nicht, dass wenn jetzt jemand in einer bestimmten Ecke Probleme hat und immer wieder am Einzelpunkt in Sünde fällt, wo er kämpft, das meine ich nicht, das ist hier nicht gemeint, sondern wo jemand wirklich in offener Sünde leben kann, ohne dass es ihn groß belastet. Das ist der Normalzustand, da lebt er einfach drin, so meine ich. Nicht, wo ein Wiedergeborener vielleicht mit einer Sünde zu kämpfen hat, wo er hier, ich sag mal, ein Kampf auf Leben und Tod hat mit dieser Sünde. Wegen dem geht er nicht verloren. Das ist der Kampf des Glaubens. Aber wo jemand wirklich, ich sag's einmal, ich habe das erlebt, wo Leute locker leben konnten. Die konnten lügen, dass sich die Balken biegen. Sind sogar, ich sag's mal so, führende Leute gewesen im Reich Gottes und sind hingestanden und haben gesagt, oh, wo ist ein Problem? Wisst ihr, dann hast du genau den Zustand, den die Offenbarung beschreibt. Jakobus sagt nochmal ganz klar, wahrer Glaube bringt Werke hervor. Eigentlich auch nichts anderes. Die Bibel beschreibt es in vielen, vielen Spielarten. In Galater 5, 22. Ist auch nichts anderes. Ich lese ab 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, wenn ich im Geiste wandle, dann ist klar, dann habe ich ein gutes Gewissen, bin gereinigt durch Jesu Blut. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in mein Herz, wirkt. Ich habe 1. Timotheus 1, Vers 5. Tatsache. Sobald ich das tue, sagt Bibel, werde ich die Werke des Fleisches nicht tun. Das heißt, mit einer bestimmten Herzensstellung, wo ich mit Gott und Menschen in Ordnung bin, tue ich bestimmte Werke nicht. Nämlich die Werke des Fleisches. Tue ich bestimmte Sünde nicht. Jetzt steht hier wieder, und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Satz, und Bibel meint hier, ich werde sie nicht vollbringen. Alles, was in der Gegenwartsform oder alles, was so dargestellt wird wie hier, dass ich's vollbringe, meint in der Regel der Dauerzustand. Das ist immer ein dauerndes Tun. Das heißt, wenn die Bibel sagt, wer glaubt, sündigt nicht, es steht in der Gegenwartsform, dann heißt es immer, wer glaubt, lebt nicht in Sünde. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und da kann man sich selber drauf prüfen, da kann man die anderen drauf prüfen. Wisst ihr, ich muss manchmal lachen, was man heute alles als gläubig verkauft. Da muss ich sagen, soll ich jetzt lachen? Da hat irgendeiner mal ein Bekehrungsgebet gesprochen, hat sich irgendwann einmal angeblich bekehrt und lebt in größter Sünde. Da muss ich sagen, Entschuldigung, es tut mir leid, aber nach dem Befund, nachdem du da drin leben kannst, jahrelang in Saus und Braus und du hast nicht einmal ein schlechtes Gewissen, muss ich dich für nicht bekehrt halten. Das ist einfach Fakt. Tatsache, worum wir gar nicht reden. Das heißt also, die Bibel legt hier Wert auf und sagt, wenn du echt bist, hast du Niveau. Wenn du nicht echt bist, hast du auch kein Niveau. Aber wenn du echt bist, hast du ein geistliches Niveau. Aber ich möchte nochmal betonen, nicht, dass jemand selbstsorgerlich in Nöte kommt. Das kann trotzdem bedeuten, dass ein Gläubiger nicht in Sünde lebt, aber mit einer Sünde zu kämpfen hat, ist was anderes. Und sobald es eine große Not für ihn ist, ist jetzt genauso, oder wenn er, manchmal ist es auch so, dass er fast resigniert. Das ist alles der Kampf des Glaubens. Ich meine jetzt ausdrücklich, wo jemand in offener Sünde lebt und es tut ihm nicht weh. Das gibt's. Es tut ihm nicht weh. Oh, macht doch nichts. Der Herr vergibt. Und er sagt, halt, langsam. Der Herr vergibt, werden wir noch sehen. Zuerst schon mal, wenn wir gucken, ob du echt bist. Also die Bibel geht hier davon aus, Galater, wer wirklich im Geiste wandelt, wird die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Und die Lust des Fleisches, aber diese Dinge nicht tun. Und dann erklärt er und sagt, Vers 19, offenbar aber sind die Werke. Jetzt sagt er, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche diese Dinge tun, die da drin leben, die das als Normalzustand betrachtet, die da keine Probleme haben, sowas zu tun, die da einfach drin leben, die werden das Reich Gottes nicht ererben. Das heißt, es geht verloren. Das ist eine klare Aussage. Das meint unsere Stelle in der Offenbarung. Das sagt, die wahren Gläubigen sind hier. Ich sag's mal hart, jeder Gläubige kann so eine Sünde begehen. Jeder Gläubige kann ihre Einzelsünde rumkämpfen müssen. Aber er kann nicht drin leben, ohne dass er das überhaupt juckt. Er kann nicht drin leben, dass er sagt, das tut mir nicht weh. Das müssen wir einfach sehen. Galater 5, 16 haben wir gesehen. Epheser 6, Vers 2. Jetzt kommen wir zu dem Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das heißt, jetzt geht die Bibel hin und sagt praktisch, es gibt aber jetzt zum Beispiel ein Gebot, das nimmt Gott einfach raus. Du gehst wegen dem nicht verloren, wenn du Vater und Mutter nicht ehrst. Aber er geht jetzt hin, nimmt das Gebot, zieht es raus und sagt, dieses Gebot wird von Gott bestätigt, fürs Neue Testament gültig, und sagt praktisch, und es hat die Verheißung, dass du lange lebst. Das heißt, wenn du das nicht tust, wirst du nicht lange leben. Umkehrschluss. Da musst du mit rechnen, dass dich Gott wegen dem straft. Du gehst nicht verloren, aber Gott verkürzt vielleicht dein Leben wegen dem. Wisst ihr, das ist dieser heilige Ernst. Wir haben uns daran gewöhnt, dass alles, wenn wir mal gläubig sind, billig ist, dass alles, wenn man mal gläubig ist, umsonst ist. Das war richtig, wir haben es umsonst bekommen, aber hinterher geht's nicht billig zu. Um das geht's mir. Eine Gemeinde hat ein Niveau. Manchmal musst du den Leuten sagen, seid ihr des Wahnes? Manchmal musst du wirklich so mit ihnen reden und sagen, wisst ihr nicht, dass das Haus Gottes ist? Wisst ihr nicht, dass da ein anderes Niveau ist? Es gibt sowas nicht, wie es heute in der evangelikalen Welt passiert, dass man einfach die Sünder laufen lässt. Wisst ihr, ich sage es nochmals. Man kann es ja nur sagen, schon nicht strafbar, darum sage ich es auch nochmal. Wenn ich nicht mehr sagen darf, dass Hurerei, das heißt Ehebruch, Sünde ist. Wenn ich nicht sagen darf, dass Homosexualität Sünde ist. Wenn ich nicht sagen darf, dass jede sexuelle Aktivität unter Unverheirateten Sünde ist. Wenn ich das alles nicht mehr sagen darf, ja, Entschuldigung. Wenn ich nicht sagen darf, dass wenn man das Finanzamt betrügt, dass es Sünde ist. Wenn ich nicht sagen darf, was wenn Sekretär rennt, wenn der Chef sagt, ich bin nicht da, eiskaltes Telefon, er sagt, er ist nicht da, dass es Lüge ist, dass es Sünde ist, das kann einmal passieren, aber es ist nicht der Normalzustand. Wenn die sich daran gewöhnt, dass du das dauernd machst, wird schwierig. Mein Chef, der war immer schlauer, ich habe schon mal erzählt. Der hat gewusst, dass ich nicht lüge. Er hat es immer raffiniert gemacht. Die haben dann geschrien und hat er einen Trick angewendet. Dann ist der an der Tür gestanden. Dann hat er mir geschrien, sagen Sie, ich bin nicht da. Und dann ist er zur Tür raus. Kein Problem. Deshalb, wenn der dann dich gefragt hat, wann ist er gegangen? Ich gesagt, so eben. Man sieht nur Bewegung in der Luft. Aber ihr versteht. Es ist einfach so, man kann nicht von der Bibel her in dieser offenen Sünde leben. Und Gott straft diese Sünde. Und hier zum Beispiel nimmt er das mit Vater und Mutter, wo man dann Vater und Mutter nicht mehr ehrt und sagt ganz klar, es bewirkt, dass Gott dein Leben abkürzt. Gott verheißt dir langes Leben, wenn du hier korrekt bist. Das ist jetzt ein typisches Beispiel, eine mosaische Stelle. Das mosaische Gesetz ist aufgehoben, aber diese Stelle greift Gott raus, sagt, die gilt ausdrücklich mit Verheißung. Aber das Entscheidende ist 1. Timotheus 1,5. Gutes Gewissen, ungeheuchelter Glaube, gereinigtes Herz, Liebe Gottes ausgegossen. 1. Johannes 2, Vers 3 bis 6. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Merkt ihr was? Die Bibel sagt nicht, du musst die Gebote halten, dann nimmt dich Gott an. Das wäre das Gesetz, damit gehe ich verloren. Das sagt was ganz anderes. Wir merken, dass wir ihn erkannt haben, dass wir bekehrt sind, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir in der richtigen Stellung sind, indem wir diese Sünde nicht tun und die Gebote halten. Das ist ein Automatismus. Das muss uns klar sein. Dem erkenne ich das. Wisst ihr, da kommen natürlich die Israel-Freunde. Ich bin selber ein Israel-Freund, aber da kommen die Israel-Freunde, die ich nicht so mag, und die sagen, ja weißt du, der muss das halten, weil er ein Jude ist. Das ist der größte Unsinn. Laut Epheser 2, Vers 11 und folgende hat Gott die zwei zu einem neuen Menschen geschaffen. Es ist nicht Jude, es ist nicht Heide, es ist nicht Mann, es ist nicht Weib, es sind alle einer in Christus. Das heißt, für einen Jude-Christ gilt keine andere Regel wie für uns. Ein Jude, der das mosaische Gesetz hält und eventuell sich darauf verlässt, dass er so in den Himmel kommt, geht verloren. Wenn ich mich aufs mosaische Gesetz verlasse, gehe ich verloren. Wenn ein Jude das mosaische Gesetz hält, aus seiner jüdischen Tradition, aber glaubt, dass er durch Jesu Blut in den Himmel kommt, kommt er sicher auch in den Himmel, aber dass er das Gesetz hält, ist sinnlos, ist umsonst, könnt ihr bleiben lassen. Macht sich bloß Leben schwer, das muss uns klar sein. Sondern die Bibel sagt, wenn jemand echt ist, hier, 1. Johannes 2, dann hat er bestimmte Reaktionen. Er tut bestimmte Dinge nicht. Lesen wir weiter. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer ist die Wahrheit? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus, in dem ist Jesus nicht. In dem ist letztendlich der Herr nicht, der ist nicht wiedergeboren. Hier ist die Bibel, zeigt es eindeutig auf. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftige Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Das heißt, die Bibel sagt, hier ist ein Wechselspiel. Wenn jemand sagt, ich bin wahrhaft wiedergeboren, dann muss man dem sagen, dann bleibe auch in ihm. Dann guck, dass das wirklich alles funktioniert. Dann kommt diese Frucht letztendlich des Geistes. Dann kommt der Wandel im Geist. Dann kommt die Spur. Dann kommt letztendlich das, was die Bibel Halter der Gebote nennt. Das ist aber ein Automatismus. Steht hier eindeutig. Ich möchte aber betonen, Heißt aber nicht, dass ich im Einzelfall nicht sündigen kann, ist unser Punkt. Oder im Einzelgebot hängen kann und dass das eine Bindung ist, wo ich mich mit rumschlagen muss. Das gibt's. Wegen dem geht der Gläubige nicht verloren. So, das ist sein Kampf. Da muss er gucken, dass er die Befreiung erlebt, dass er frei wird. Aber er geht wegen dem nicht verloren, möchte ich betonen. Es ist auch nicht das Zeichen, dass er unecht ist. Sonst unecht ist, wenn da nichts kommt. Gar nichts kommt. Und hier müssen wir einfach aufpassen, gell? Wenn du siehst, wenn man zum Mann wie zum Dalai Lama sagen kann, eure Heiligkeit. Wenn man zum Papst sagen kann, heiliger Vater. Dann kann die Person heißen, wie sie will. Es kann ein Führer der Evangelikale sein, der schön von Jesu Blut redet und der wunderbar redet von Jesus. Da könnt ihr mir erzählen, was er will. Ein Wiedergeborener kann sowas nicht tun. Der geht verloren. Der Mann ist nicht bekehrt, egal wie er heißt. Das ist auch ganz wichtig für die Endzeitverführung. Wir müssen sehen, was tun sie? Was passiert? Ich habe einen führenden Mann, ich sage keinen Namen. Ich habe einen führenden Mann in der evangelikalen Welt, der den Mund aufreißt ohne Ende, gegen Ökumene, gegen Verführung. Wunderbar, wenn du das liest. Was ich aber weiß, hat der andere Bruder die Frau weggenommen und hat mit ihr Ehebruch begangen. Und das ist meines Wissens bis heute nicht bereinigt, da muss ich sagen. Dem sei Papier, das gucke ich das lange nie mal an, das fliegt unbisher in der Drecker immer. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich glaube nicht, dass der echt ist. Das geht schon jahrelang. Ich glaube nicht, dass es echt ist. Ist ausgeschlossen. Und da muss man einfach nüchtern sein. Wer in Sünde lebt, kann nicht echt sein. Wer die Gebote nicht hält, kann nicht echt sein. Ein wahrhaft Wiedergeborener hat... Zu mir kommen die Leute manchmal. Ich habe schon oft erzählt, voll Freude, er hat sich bekehrt. Sage ich, Amen. Jetzt warten wir welche. Warte ein halbes Jahr. Dann wirst du sehen, ob sich das Leben verändert. Warte ein halbes Jahr. Dann wirst du sehen, ob er die Gebote hält. Dann wirst du sehen, ob er die Frucht hervorbringt. Dann wirst du sehen, da ist was anders. Da ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Ich sage jetzt nicht dafür, dass er zum Beispiel aufgrund von charakterlicher Mängel einmal entgleist, dass er aufgrund von charakterlicher Mängel in eine Sünde fällt, dass er aufgrund von einer Bindung mit einer Sünde rumkämpft. Nochmals, das ist nicht gemeint. Sondern, wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, wird er grundsätzlich mit der Sünde brechen als Ganzes. Als, ich sage mal, Rundumzustand. Trotzdem kann man mal einen Punkt hängen. Ist zwar tragisch, aber es gibt's. 1. Johannes 3,24. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Halt, Entschuldigung, ich bin verrutscht. Ich habe zwei Gläser. 3,24. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm. Und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wie das Wechselspiel. Er sagt, der wahre Gläubige letztendlich hält die Gebote und der wahre Gläubige bleibt in ihm und an dem erkennst du, dass er echt ist. Wisst, das heißt nicht, dass ein Gläubiger keine Sünde begehen kann. Ich habe oft genug seelsorgerlich Leute gehabt, die sind in schlimmste Sünde gefallen. Die Gläubigen sind gekommen, aber sie konnten mit dem nicht leben. Sie sind gekommen und haben gesagt, es plagt mich schon ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Ich komme nicht drüber weg. Ich gehe kaputt. Ich kann nicht mehr zum Abendmahl. Ich kann nicht kommen. Ich halte es nicht aus. Ich gehe zugrunde. Ich werde abfallen, wenn ich nicht komme. Und dann haben sie sich wieder verbarrt. Dann ist es auch gebrochen. Aber das Problem ist, wenn jemand sagt, ja, das ist meine Schwäche. Wenn er jemand das einfach akzeptiert, auf Dauer. Ich meine jetzt nicht, dass er resigniert, das ist wieder was anderes. Wo er keine Kraft mehr hat zum Kämpfen, das ist was anderes. Sondern wo er das sogar noch rechtfertigt. Und jetzt kommt das Schlimme, wenn die Gläubigen beginnen zu rechtfertigen oder die gläubig sein wollen. Wir haben das schon oft genug erlebt. Dann kommen Gläubige und sagen, sie haben die Absicht, das ist ja meistens vollste Absicht, sie haben die Absicht, zur Sünde zu begehen. Sie haben die Absicht, in dieser Sünde zu leben. Sie wissen, bei uns geht es nicht. Und dann kommen sie und sagen, wisst ihr, wir haben ein Problem, wir müssen jetzt Albstadt verlassen, aus einem ganz einfachen Grund. Hier ist man lieblos. Wenn ich das einmal höre, gucke ich immer gleich, ob so eine Sünde da ist und siehe da, in der Regel hasse ich. Und dann kannst du gleich sagen, ich werde dich so dumm raus, sag lieber offen und ehrlich, du willst hier ungehorsam sein, du weißt, wir sind hier Radikale, dem man einfach das nicht duldet, dann sag's lieber offen. Sag, ich gehe vor euch weg, weil ihr bestimmte Dinge als Gebot Gottes seht, wo ich nicht als Gebot Gottes sehe. So einfach ist es, dann haben wir klare Verhältnisse. Aber der Mensch ist strickreich und er versucht immer, sich durchzuschlängeln. Aber ich möchte nochmals betonen, der wahrhaft Wiedergeborene ist auf einem anderen Niveau. Was uns beibracht, der Gläubige kann treiben, was er will. Er kann nicht mehr verloren gehen, er kann machen, was er will. Und letztendlich, die Erlösung ist wirksam für alle Ewigkeit, egal was er tut. Stimmt einfach nicht. Es gibt bestimmte Sünde, durch die komme ich in der Abfalle, durch bestimmte Sünde kann ich verloren gehen. Wisst ihr, das kann man einem so lange einhämmern auf die Konferenzen und auf die Freizeit, bis am Schluss jeder glaubt. Ich könnte momentan sagen, das ist eine Form von Gehirnwäsche. Wenn man da nur noch da und was vorkaut, man muss sehen, ob das biblisch begründet ist. Ich möchte nur mal sagen, wer in offener Sünde lebt, ist in der Gefahr, dass er verloren geht. Die Bibel sagt, wer mutwillig sündigt, nachdem er zur vollen Erkenntnis der Wahrheit gekommen ist, kann verloren gehen. Wo man gar nicht redet, sage ich, das sagt die Bibel. Das muss man einfach sehen, das ist ein Fakt, das ist Tatsache. Also haben diese Werke doch eine bestimmte... Es ist ein Merkmal meiner Echtheit. 1. Johannes 5, 1 bis 5. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Das ist nämlich nichts mosaische Gesetz, sondern das ist dieses Gebot, letztendlich an Herrn Jesus zu glauben und in der Liebe zu leben. 1. Johannes 1, 5, das ist genau das, das ist gar nichts. Das ist ganz verkürzt, eindeutig. Und er sagt, der wahre Gläubige, der tut das. Wenn man dann weiterlesen, heißt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Echtheitsprobe. Wieder der gleiche Gedanke. Wer echt ist, hält die Gebote. Welche Gebote? Dieses Gebot Jesu. Man könnte auch sagen, wer echt ist, wandelt im Geist. Fertig. Könnte man genauso sagen. Wer echt ist, bleibt in ihm. Könnte man genauso sagen. Wenn er rausfällt, dann tut es ihm herzlich leid. Er kriegt ein schlechtes Gewissen, geht zurück, tut Buße. Ich habe schon Gläubige gesehen, die sind zu mir gekommen und gesagt, kann der Herr mir noch vergeben? Ich habe jetzt im Laufe der letzten 10 Jahre wahrscheinlich 30 Mal die gleiche Sünde begangen. Immer wieder kam ein Intervall, wo ich die Sünde begangen habe. Das ist hier nicht gemeint. Das sind Gläubige, die leiden unter dieser Sünde. Manchmal resignieren sie, dann kommen sie und sagen, jetzt habe ich die Sünde begangen, des Abfalls will ich nicht mehr darunter leiden. Das ist auch nicht gemeint. Sondern das sind arme Gläubige, denen man selbstsorglich helfen muss. Aber das, was hier gemeint ist, ist einfach, dass man Dinge dann rechtfertigt, so wie ich vorher gesagt habe. Dass man dann einfach sagt, da komme ich in die Gemeinde nicht mehr, weil die lehrt es nicht. Und dann passiert es, dann weich mal einfach aus. Ich muss es nochmal sagen, gell? Man muss hier wirklich hart sein und man darf keinen Kompromiss mehr haben. Wir werden in der Endzeit Gesetzlosigkeit mit untergehen, wenn man das, was die Bibel an Niveau zeigt, nicht mehr letztendlich berücksichtigt. Ja, und ich sage es mal vorsichtig. Es gibt so bestimmte Dinge. Ich habe jetzt wieder Sprüche gelesen. Mir ist im Geschäft was passiert. Ich konnte einfach den Mund nicht halten. Aber ich war nicht ausgeschlafen, überlenkt. Einfach in einem Zustand, wo du normalerweise nicht in ein Geschäft gehörst, sondern im Bett. Und habe nicht aufgepasst. Und mir ist überhaupt nichts aufgefallen. Wo ich dann 2-3 Stunden Abstand hatte, kam Gott, hat am Herzen gewirkt, habe ich gemerkt, hätte ich wohl länger ein paar Sachen nicht gesagt. Wo ich dann heim bin, hat Gott nachgearbeitet. Und so arbeitet er. Ich kam ausgerechnet am Schluss für Sprüche. Und dort steht, was ist, wenn jemand den Mund nicht halten kann. Und wie am Schreibtisch guckt, schau am Rot, und hat gesagt, so ist es. Und hat gesagt, das ist ein Narr, wo sowas tut. Und so wird Gott, wenn jemand ehrlich ist, wird er ihm nachgehen. Er wird ihm den Finger drauflegen. Und das ist Zeichen, sobald der Finger vom Heiligen Geist draufgelegt wird, dass jemand echt ist, wenn er nämlich ein schlechtes Gewissen kriegt. Aber das, der Todesstoß ist, wenn jemand kein schlechtes Gewissen kriegt. Er kann eine offene Sünde begehen, wo jeder als Sünde erkennt. Und er erkennt sie nicht mehr als Sünde. Das heißt, er merkt es gar nicht mehr. Sobald er es nicht mehr merkt, ist er aus. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist er abgefallen oder er war nie echt. Auf jeden Fall ist er nicht im Zustand des Heils, behaupte ich einfach. Die Bibel sagt ganz klar, wer glaubt, wer wirklich wiedergeboren ist, kann bestimmte Dinge, kann man einfach nicht tun. Ist ausgeschlossen. 2. Johannes 6. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Das ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Also er sagt wieder Wechselspiel. Wahre Liebe und die Gebote ist ein Wechselspiel. In Christus zu bleiben und echt sein ist ein Wechselspiel. letztendlich im Geist zu wandeln, das ist ein Wechselspiel, aber es gehört zusammen. Wir hatten einen Mann da, der hat mir am Telefon, war Jude, bekehrter Jude, der hat mir am Telefon, hat er mir theoretisch Diskussionen aufgezwungen. Und wir haben dann geredet und hat er mir so nebenbei gesagt, wisst ihr, ihr Heide habt ein Problem, ihr habt vor Ehe keine Ahnung. Was will er? Wenn das heute einer sagen würde, würde ich sofort nachfragen. Würde ich sofort fragen, darf ich was fragen, lebst du in Hurerei? Ich sag's lieber gleich. Brauchen wir kein Theater spielen. Der Mann ist dann gekommen und hat überzogene kalvinistische Lehre gehabt, dass Gott alles tut. Gott tut alles, du brauchst nichts mehr. Gott tut alles, du bist nur der Empfänger. Und was er nicht gewusst hat, das war eine Frau in unserer Mitte, die hat ihn gekannt. Und ich habe dann ausgerechnet, das macht er halt dann so, an dem Tag hatte ich in der Verkündigung ausgerechnet den Teil, wo ich Wert drauf gelegt habe, dass es eine Verantwortung des Gläubigen gibt und wenn er nicht die Verantwortung wahrnimmt und dagegen sündigt, dass dann Gott auch handelt. Und dann ist der Mann wutentbrannt während der Versammlung aufgestanden. Das haben wir nie gehabt seitdem. Wutentbrannt aufgestanden, hat die Frau an der Hand genommen und ist mit ihr rausgegangen, schimpfend während der Versammlung. Hinterher kam dann die Schwester, dann haben wir geredet und sagt, weißt du, der lebt mit der zusammen, der ist gerade verheiratet mit ihr. Das ist jetzt so ein Fall. Offener Ehebruch, sanktioniert, lebt drin, verteidigt, hat kein schlechtes Gewissen, sondern er verteidigt sogar noch, er macht eine Lehre draus, laut Bibel nicht echt, wo man gar nicht schwätzen. Würde ich absolut niemals zum Abendmahl zulassen. Wenn der Mann käme, würde ich dazwischen gehen und sagen, halt, würde der Kelch wegziehen. Ihr versteht, was ich meine. Ein wahrer Gläubiger kann schwach sein. Ein wahrer Gläubiger kann kämpfen. Ein wahrer Gläubiger kann Nöte haben, wo er immer wieder in Sünde fällt. Wisst ihr, ich sage es ganz ehrlich, ich habe Sünde, wo ich immer wieder reinfalle. Und zwar, ich kann immer bestimmte Punkte. Ich weiß das sogar vorher. Ich weiß, wenn ich in bestimmte Zustand der Übermüdung komme, kann ich das Maul nicht halten. Das weiß ich. Aber wenn ich dann, ich sage mal, wenn das Herz voll ist, rauslass, da kommt halt nicht das raus, was ich gern hätte. Da kommt manchmal was anderes raus. Das heißt, da muss noch eine Quelle sein von meinem Fleisch, die durch den Nebendeingang dann ein paar, ich sage mal, ja, Aussagen speist, wo ich, wenn du mich fragst, willst du das bewusst nicht so sagen? Also ja, egal, ich wolle. Da kommt es halt. Gell. Und das ist ja Elend. Gell. Und das ist was anderes. Das ist Schwäche. Aber es ist was ganz anderes, wenn ich sage, weißt du, so ist der Mensch. Und das ist schon gar nicht schlimm, würde ich das mal sagen. Dann ist man halt rausgerutscht und so. Dann sind wir genau da, wo sie nicht echt sind. Und da müssen wir aufpassen. Wir müssen auch bei den ganz hohen aufpassen. Guckt her, wenn sie alle sagen, wir verkündigen doch Christus. Die große Bewegung, Ökumene und so. Guckt her, was die tun. Guckt her, was die toleriert. Guckt einfach mal her, was da möglich ist. Wenn ihr das seht, dann wisst ihr alles. Das ist eigentlich ausgeschwätzt. Römer 1,5. Der große Römerbrief. Kapitel 1. Durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Das heißt, das ist jetzt wieder das Gleiche. Jetzt können wir sagen, das ist Werksgerechtigkeit. Aber er erklärt dahinterher, das ist nicht Werksgerechtigkeit, sondern dieser Glaubensgehorsam kommt aus der Reinigung durch Jesu Blut. Er sagt hier, das Ziel ist, und jetzt sind wir wieder bei Offenbarung, bei unserem Text. Das Ziel ist Glaubensgehorsam. Das sagt ganz klar, das Ziel vom Römerbrief, Glaubensgehorsam. Kauft Lehrbücher über den Römerbrief, ihr werdet alle feststellen, in den Büchern steht überall drin. Überall. Das ist evangelikale Lehre, das steht überall drin. Das Ziel des Römerbriefes ist die Glaubensgerechtigkeit. Wir sagen, wunderbar, das ist gute Theologie. Das ist evangelikale Theologie, ich habe sicher deine Meinung, aber biblisch ist nicht, weil die Bibel sagt, das Ziel des Römerbriefs ist Glaubensgehorsam. Fertig. Wisst ihr, das ist, wie man die Menschen auf den Leim gehen kann. Römer 16, 26. Anfang und Ende, Schluss des Briefes. Er sagt, dass jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bekannt gemacht worden ist, zum Glaubensgehorsam für alle Heiden. Er sagt am Anfang von dem Brief, das Ziel ist Glaubensgehorsam, und er sagt am Schluss vom Brief, das Ziel ist Glaubensgehorsam. Das ist das Ziel der Schriften. Und wahre Gläubiger hat automatisch ein Niveau, das ist auch das Epheser 2, was wir vorher haben wir überlesen. Könnt sein, ist egal, ich lese nochmal. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Ich glaube, ich habe es überlesen. Ja, ich habe es, nee, ist ich drauf. Das habe ich überlesen. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Das ist Fakt. Das ist Tatsache. Ich bin aus Gnade gerettet, als freies Gnadegeschenk. Ich konnte nichts dazu tun. Durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist schon mal Tatsache. Ich werde gerettet ohne Werke. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Es kommen Brüder, war ich selber dabei, bei Seelsorge, die sagen, wenn du nicht bereit bist, jetzt hier vor Menschen alle deine Sünde zu bekennen, kannst du nicht gerettet werden. Wisst ihr, was das ist? Das ist mosaisches Gesetz. Die Bekehrung ist nicht echt, kann ich jetzt schon sagen. Die wird nicht echt sein. Das ist ein Riesenproblem. Sondern ich werde gerettet durch Jesu Blut. Ich werde gerettet nicht, weil ich eine bestimmte Form der Buße bringe. Auch Buße kann ein Werk sein. Ist genauso falsch. So, ich werde gerettet, weil ich als armer Sünder zu meinem Jesus komme und sage, Heiland, erbarme dich. Und er rettet mich aus Gnade. Und jetzt sagt die Bibel, denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus. Jetzt kommt die Wiedergeburt, die Erschaffung in Christus Jesus. Die Wiedergeburt, die durchbricht. Jetzt sagt er, mit was für einem Zweck? Zu guten Werken. Das heißt, das Ziel von Gott ist, dass Werke geschehen, das, was rauskommt dabei. Die Gott zuvor bereitet hat, die sind also fertig, dass wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, wenn jetzt ein Gläubiger im Geist wandelt, wird er automatisch die Werke tun, die Gott für ihn vor grundlegender Welt schon bereitet hat. Ist ein Gläubiger widerspenstig oder lebt in Sünde oder schmollt mit Gott oder Menschen, dann passiert Folgendes, dann wird er die Werke nicht tun. Das ist aber nicht ein Zeichen der Unechtheit, sondern ein Zeichen, dass der Gläubige reformbedürftig ist, dass der Gläubige Buße tun sollte, dass der Gläubige letztendlich in Sünde lebt. Aber hier sagt er ganz klar, ein wahrer Gläubiger hat automatisch diese Werke. Jakobus, Glaube wirkt Werke. Der hat die automatisch, die kommen von allein. Wenn man zu mir sagt, was für Werke soll ich tun? Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, was ich für tun soll. Ich weiß bloß eines, wenn ich im Geiste wandle, bringe ich die richtigen Werke. Ist überhaupt keine Frage. Bringe ich die richtigen Werke? Oft merke ich das die anderen besser wie ich selber. Sondern dann passiert's, wenn ich im Geist wandle. Gut, wenn wir zurückgehen zu unserer Offenbarung. Ich denke, es ist jetzt klarer. Die seine Gebote tun, andersrum könntest du das übersetzen, die echt sind, die wiedergeboren sind, die Gotteskinder sind, die den Beweis bringen, indem sie die Gebote tun. Und hier geht es dann um den Baum des Lebens. Das heißt, es geht darum, wiederum den Zustand der Errettung zu erlangen. In dem Moment, wie Adam und Eva gesündigt haben, in 1. Mose 3, 24, ich denke, das ist wichtig. Passiert hier etwas. Und zwar, er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern, und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das heißt, der Mensch wird rausgeschmissen aus dem Paradies. Er darf nicht mehr zum Baum des Lebens. Und jetzt ist das Interessante. In dem Moment, wie er wiedergeboren wird, in dem Moment, wie er die Echtheit beweist, in dem Moment, wie er wirklich gewaschen wird im Blut Jesu, dann tut er die Werke, dann tut er die Gebote, dann ist er wieder im Normallevel, im normalen Niveau, im richtigen Zustand, und dann sagt die Bibel, dann ist plötzlich der Baum des Lebens wieder da. Und gleichzeitig sind die Tore des neuen Jerusalems geöffnet. Offenbarung 22, 2 haben wir ja gelesen. In der Mitte zwischen ihren Straßen und dem Strom von dieser und jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und so weiter. Was ist jetzt der große Unterschied? Der Baum des Lebens war ursprünglich in Eden, im Garten Eden, auf der Erde. Der Baum des Lebens wird am Schluss nicht mehr in Eden sein, im Garten Eden, sondern der Baum des Lebens wird im Himmel sein. Was mir auffällt, es kommen immer mehr Bewegungen, sektenartige Bewegungen, die betonen, die lehren fast gleiche wie die Zeugen Jehovas, die sagen praktisch, unser Zustand wird auf der Erde sein. Die leugnen in der Regel die Gottheit Jesu Christi, dass er das gleiche Wesen hat wie der Vater. Sie leugnet in der Regel seine Präexistenz. Ich kriege immer mehr Schriften, fällt mir richtig auf. Und sie leugnet letztendlich, dass wir am Schluss im Himmel sein werden. Sie sagen, der werden auf der Erde sein. Muss man äußerst aufpassen. Haben auch sehr gern mit dem Sabbat zu tun, aber sind nicht nur Adventisten, sondern es ist generell, es ist gerade wie ein bisschen eine Bewegung bei den Evangelikalen, müssen wir sehr aufpassen. Aber die Bibel sagt hier, der Baum des Lebens ist am Schluss im Himmel. Der ist im Himmel. Und sobald jemand echt ist, der Echtheitsbeweis bringt, gehört er auch da dazu, dann sind die Türen wirklich geöffnet. Sie werden eingehen. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht, Johannes 3, 5, spricht es eigentlich gar nicht lesen, so bekannt ist es und so klar. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Vers 7b, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das heißt, er sagt nochmal ganz klar, das Eingehen geschieht auf der Grundlage der Wiedergeburt. Und der Wiedergeburt wirkt automatisch Halter der Gebote. Eine Wiedergeburt wirkt automatisch Werke. Eine Wiedergeburt bewirkt ein bestimmtes Niveau, das ein Mensch dann hat. Ist überhaupt keine Frage. Wisst ihr, auf was ich warte? Ich warte jetzt bloß nicht drauf. Ich glaube, es vielleicht gibt es schon. Das nächste, was kommen wird, dann wird wahrscheinlich der Verein gegründet werden, homosexuelle Bekehrte. Auf das warte ich noch. Es kommt. Garantiert. Es geht nicht mehr lang. Ich lese intensiv Idea Spektrum, wenn ich sehe, was da alles kommt, ist nur noch eine Frage der Zeit. Ist nur noch eine Frage der Zeit. Offenbarung 21, 27. Es wird niemals jemand in sie in die Stadt eingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben sind im Lebensbuch oder im Buch des Lebens des Lammes. Das heißt zu Deutsch, Bibel sagt nochmal ganz klar, jetzt haben wir auch die Offenbarungsstelle richtig gesehen. Wisst ihr, wenn man alle Stellen zusammennimmt, da kommen wir nicht mehr drauf, dass die Stelle mit Werksgerechtigkeit zu tun hat. Die Stelle hat mit dem zu tun, dass sie von Kapitel 22 ab Vers 11 ein Zusammenhang ist. Und sie beweist, dass der wahre Wiedergeborene Werke tut. Sie beweist, dass der wahre Wiedergeborene letztendlich auch die Gebote Gottes hält. Das ist ein Zusammenhang, es gehört zusammen. Und darum sagt er, draußen sind die, dauernd in diesen Sünden leben, die sind draußen. Das ist ja der Schluss von dem. Und damit warnt Gott nochmal zum Schluss und sagt, es geht aber in der Endzeit, Geschwister, und das wird unser größter Kampf sein. Wisst ihr, mir ist das egal, ob eine Gemeinde 200, 500 oder bloß 50 hat. Aber wichtig ist, dass die, wo da sind, dass die echt sind. Und zwar muss das einfach nochmals die Leute sagen, Leute, lasst euch nicht anlügen, wir müssen echt sein, jeder muss wissen, dass er echt ist. Er braucht der Echtheit Beweis, da könnt ihr selber gucken. Paulus sagt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht, dann seht ihr, ob ihr echt seid oder nicht. Und der Echtheitsbeweis ist, dass Glaube Werke wirkt, der Echtheitsbeweis ist, dass die Gläubigen das Gebot Jesu haltet. Ganz wichtig. Das Gebot Gottes ist, an den Herrn Jesus zu glauben und in dieser Liebe Gottes zu leben. Und was das ist, ist 1. Timotheus 1,5. Ein reines Gewissen, ein gewaschenes Herz im Blut Jesu, ein ungeheuchelter Glaube und die Liebe Gottes, die ausgegossen ist. Das heißt, man reagiert gemeinschaftsfähig unter den Gläubigen. Dann ist man im richtigen Zustand. Und dann ist man echt. Und die Bibel sagt, am Schluss eingehen werden nur die Echten. Und das nächste Mal, so Gott will, sagt sie ein paar Dinge, wo sie sagt, die diese Sünde begehrt, die in diesem Leben, die sind garantiert nicht echt und die fehlen. Das muss man den Leuten sagen. Das muss man ihnen einfach sagen. Man muss sagen, Entschuldigung, hier steht, draußen sind. Ich möchte bloß nur eins zu bedenken geben. Ein führender Mann, und zurzeit sorgt er wieder für einen Skandal in Amerika, ein führender Mann der evangelikalen Welt schreibt eiskalt im Ehebuch, das sehr unmoralisch ist. Schreibt er im Ehebuch am Schluss, und wenn du es mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, dann treibe Ehe ab. Eiskalt. Und da muss ich dann sagen, Entschuldigung, nicht echt. Ein Gläubiger, der diese Sünde, die hier dann auch genannt sind, der sagt, ich bin ein Gläubiger, und diese Sünde wesensmäßig, willentlich begeht, sogar die Leute reinführt, kann nicht echt sein. Und ich denke, da müssen wir zurückkehren zu einer relativ harten Linie. Man hat auch durch diese, alles ist Gnade, alles ist das Wirken des Herrn, was er richtig ist. Es kommt alles vom Herrn. Es ist alles sein Wirken. Aber sie sagt immer, dieses Wirken hat eine Folge. Nachdem du das Geschenk bekommen hast, letztendlich hat das Geschenk eine Wirkung. Nämlich, dass du die Gebote hältst, nämlich, dass du Niveau hast, nämlich, dass du Gott dienst, nämlich, dass du sauber bist. Und diesen Punkt, der wird zurzeit relativ zerstört. Das gehört mit zu der Gesetzlosigkeit. Ist nichts anderes als das, was die Bibel die Gesetzlosigkeit nimmt, die überhand nimmt in der Endzeit und die letztendlich auch die Gläubigen zerstört. Und da müssen wir uns wehren mit Händen und Füßen geistlich. Mit sagen, halt! Glaube bringt Werke. Glaube bewirkt, dass ich die Gebote halte. Ein Gläubiger lebt nicht in Sünde. Ein Gläubiger kann schwach sein, ein Gläubiger kann Kampf haben, aber er lebt nicht willentlich, ohne mit der Wimper zu zucken, in offener Sünde. Aus. Hat der Gläubiger nichts mit zu tun. Ich denke, wenn wir das begreifen, dann haben wir zumindest ein Schutzschild gegen diese Endzeitverführungen, die immer weiter durchdringen. Und ich muss auch sagen, ihr könnt Bücher lesen von Autoren, die waren super. Du kaufst jetzt ein Buch, liest es und fällst vom Stuhl, weil du sagst, es kann nicht mehr sein, was da drin steht. Das verändert sich von heute auf morgen. Der Abfall der Christenheit ist so ein radikales Stadium. Und der geht auf diese Ecke. Man hebt alles auf, was Gott letztendlich einmal geboten hat, und man tut alles, was Gott verboten hat. Das müssen wir einfach nüchtern sehen. Da müssen wir Widerstand leisten. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass du uns durch dein kostbares und teures Blut diese große Erlösung erkauft hast und dass du sie uns als freies Gnadegeschenk gegeben hast, dass du unsere Herzen gewaschen hast mit deinem kostbaren und teuren Blut, dass du uns der Heilige Geist gegeben hast, dass er ausgegossen ist in unsere Herzen, dass das Gebot, dich zu glauben und letztendlich in dieser Liebe Jesu Christi zu leben, dass das der völlig Normalzustand ist und dass das auch Werke bringt, auch das heilige Gebot, dass das der Normalzustand ist. Dank dir einfach. Ich möchte einfach bitten, dass du dich auch seelsorgerlich jedem erbarmst, der in unserer Mitte mit Einzelsünder kämpft oder der hier rumkämpfen muss, auch mit Gebundenheit. Erbarme dich. Hilf aber auch, dass der Letzte wirklich erkennt, der in diesen Dingen wesensmäßig lebt, ohne überhaupt sich ein Gewissen zu machen, dass er nicht echt ist. Erbarme dich einfach. Lass uns geöffnete Augen haben, dass wir die Verführung durchschauen, dass wir nicht von dieser Gesetzlosigkeit infiltriert werden, sondern dass wir letztendlich frei sind. Du wirst es tun, über Bitte und Verstehe. Wir möchten uns dir befehlen. Aber bitte, dass du mit uns in den Alltag gehst und einfach Gnade gibst. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Amen.